Intuitive Human. Die Kraft menschlicher Intuition. Neue Perspektiven auf Körper, Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung. Von und mit Alexandra Sorgenicht.
Willkommen. Willkommen zu Intuitive Human. In der letzten Episode ging es um Intuitive Leadership und darum, dass Intuition kein Tool ist. Und damit stellt sich eine Frage, die ich heute weiter aufmachen möchte. Was ist eigentlich ein intuitiver Mensch, Intuitive Human? Was ist eigentlich ein intuitiver Mensch? Ich habe in den letzten Episoden immer wieder gesagt, dass wir nicht zu wenig wahrnehmen, dass viele von uns sehr genau spüren, wenn etwas nicht stimmt, dass wir sehen, wenn Macht missbraucht wird, dass wir merken, wenn Dynamiken kippen und dass wir oft sehr früh wissen, wann etwas nicht tragfähig ist und dass wir trotzdem nicht danach handeln. Vor dem Hintergrund ist es fatal, wenn wir über Abspaltungen weiterhin so sprechen, als wäre sie ein persönliches Problem. Wenn wir genauer hinschauen und so, wie ich es in den bisherigen Episoden angeschaut habe, dann zeigt sich etwas anderes, dass Abspaltung keine Ausnahme ist, sondern sie ist die Struktur, in der wir leben. Wir nutzen Spiritualität als Vermeidungsstrategie, wir finden uns mit offensichtlicher gesellschaftlicher Ungerechtigkeit ab und sagen dazu dann, ja, das war schon immer so, da kann man nichts machen, Tradition oder so etwas in der Richtung. Und wir hinterfragen eher Opfer als Täter, wenn Täter in machtvollen Positionen sind. Und jetzt in einer Zeit multipler Krisen und künstlicher Intelligenz, da sprechen wir über Lösungen, über Leadership, über neue Formen von Führung. Und hier und da taucht auch schon mal Intuition auf als Führungskompetenz. Und wir machen das, ohne uns die Frage zu stellen, warum diese Fähigkeit und diese Form der Führung so selten sichtbar wird. Wenn Wahrnehmung da ist, wenn intuitive Wahrnehmung da ist, warum folgt so oft, ehrlich gesagt meistens, keine kohärente, keine stimmige Handlung? Das liegt ja nicht daran, dass wir es nicht besser wissen. Ja? Das liegt daran, dass wir bereit sind, unsere Wahrnehmung zu verlassen, um jemand Bestimmtes zu bleiben. Und genau deshalb ist Identität das eigentliche Thema dieser Folge. Denn die Frage, was ist ein intuitiver Mensch, entscheidet sich nicht an der Fähigkeit zur Wahrnehmung, sondern an der Bereitschaft und an der Fähigkeit, die eigene Identität immer wieder in Frage zu stellen. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass Erwachen nicht immer unbedingt sofort ein Zugewinn ist. Ja, das wird ja oft so beschrieben. Das ist dann eine Erweiterung, eine Öffnung, mehr Bewusstsein. Und in der Realität, das kennen wir alle, wird daraus nicht selten einfach mehr Ego, spirituelles Ego. Erwachen heißt, und ich setze das einmal ganz klar, kein Mehr an Bewusstsein, kein zusätzlicher Kanal, keine Erweiterung dessen, was wir doch ohnehin schon sind. Erwachen ist immer erstmal ein Verlust. Aktuell würde ich sagen, dass Erwachen zugespitzt gesagt oder sehr konkret gesagt bedeutet, für Männer, bereit zu sein, die eigene Ego-Struktur zu verlassen. Eine Struktur, die auf Privilegien beruht, die oftmals gar nicht so bewusst sind. Diese Struktur zu erkennen, zu durchbrechen und dann auf diese Privilegien auch tatsächlich bewusst zu verzichten. Und für Frauen bedeutet Erwachen etwas anderes, gewissermaßen das Gegenteil. Die eigene Größe nicht mehr kontinuierlich gefällig klein zu machen und damit die Identität loszulassen, die an Anpassung gebunden ist, an männlich-patriarchale Deutungsstrukturen und vor allem die Identität loszulassen, hauptsächlich unterstützend zu sein und letztlich ungefährlich. Ja, das ist der Punkt, denn an der Stelle entscheidet sich, ob Wahrnehmung zur Handlung wird oder werden kann. Na, nochmal nicht an der Wahrnehmung selbst, die ist ja wie gesagt meistens da oder es braucht wenig, um sie wieder zu erkennen, sondern es entscheidet sich an dem, was wir bereit sind, daraus werden zu lassen. Wir sehen etwas und fast im selben Moment beginnen wir, dieses Wissen zu verschieben. Nicht, weil wir es nicht besser wissen, sondern weil es eben Konsequenzen hätte, dabei zu bleiben, weil es etwas kosten würde. Es geht nicht primär um Wahrnehmung, es geht um Identität. Ein Beispiel von mir kann ich erzählen aus meiner Geschichte als Trainerin und als Ausbilderin. Ich sehe in einer Ausbildungs- oder Supervisionssituation etwas, ganz klar. Zum Beispiel bei einer teilnehmenden Arroganz, also eine Form von Selbstüberhöhung. Und dann benenne ich das. Ich benenne das nicht als Vorwurf, nicht als Bewertung, sondern als Qualität in ihr. Na, auf der intuitiven Ebene ist die Benennung einer Qualität niemals eine Bewertung, sondern immer einfach ein »So ist das«. Ich nehme also etwas wahr, das nicht verbunden ist, das sich überhöht, das sich nicht einlässt. Und ich spreche das aus, ruhig, zugewandt, als meine Wahrnehmung. Und in dem Moment, in dem ich es benenne, passiert etwas. Ja, die andere Person, das Gegenüber, reagiert nicht auf die Wahrnehmung, sondern auf das, was das für ihre Identität bedeutet. Ja, also die erlebt das Benennen als Angriff und reagiert entsprechend. Zum Beispiel mit direkter Abwehr. Ich bin nicht arrogant. Und in diesem Moment verändert sich dann die Energie zwischen uns. Das wird enger, das wird härter. Und ich nehme etwas wahr, das ich sehr gut kenne, nämlich eine Bereitschaft zu Angriff. Nicht unbedingt offen, nicht ausgesprochen, aber spürbar. Und dann ist bisher etwas in mir passiert oder bis letztes Jahr, sage ich mal, ich verlasse mich, ich werde weicher. Ich beginne zu relativieren, ich gehe weg von meiner eigenen Wahrnehmung, eigentlich gehe ich ins Pleasen. Nicht, weil ich denke, dass meine Wahrnehmung falsch ist, weil ich jetzt meine, ach, da habe ich mich wohl geirrt, sondern weil mein System etwas anderes erkennt, nämlich Gefahr. Das ist ein Erkennen, das im Körper gespeichert ist. Ne? Mein Nervensystem reagiert darauf, auf dieses alte Wissen. Wenn ich meine Wahrnehmung jetzt halte, wenn ich dabei bleibe, wenn ich sie nicht zurücknehme, könnte das gefährlich werden. Für diese Verbindung hier und damit für mich. Das könnte eskalieren und das könnte mich was kosten. Und unbewusst, ne, es könnte mich in eine Situation bringen, die ich früher nicht überlebt hätte, wo ich mich früher anpassen musste. Und genau hier zeigt sich ja, was ich in diesem Moment wirklich schütze. Nicht die Beziehung, nicht die Situation, sondern mich. Und ja gleichzeitig auch ein Bild von mir, die unterstützt, die nicht eskaliert, die immer verständnisvoll ist, die ungefährlich bleibt. Und in dem Moment, in dem ich dieses Bild schütze, verlasse ich meine Wahrnehmung. Vielleicht hast du dich ja erkannt, auf der einen oder auf der anderen Seite. Das ist gut möglich, weil das Beispiel hier ist ja kein persönlicher, individueller Mechanismus, ne? Ein individuelles Muster, sondern Ausdruck einer Struktur. Und wenn du beginnst, darauf zu achten, dann wirst du sehen, dass das nicht nur dich selbst betrifft und nicht nur das direkte Umfeld, in dem alle irgendwie zufällig so sind wie wir selbst, ne? Das lässt sich auch in großen historischen Bögen erkennen. Ja, Geschichte ist ja nie einfach das, was passiert ist und dann hat es irgendwer genauso aufgeschrieben und wir haben das in der Schule gehabt und jetzt wissen wir, was los war. Das, was aufgeschrieben wurde, wurde ja immer durch die Brille aufgeschrieben derer, die es aufgeschrieben haben. Und das waren meistens Männer. Frauen und weibliche Errungenschaften, weibliches Wissen, weibliche Kompetenz wurde häufig einfach aus der Geschichte herausgeschrieben. Als Beispiel nehme ich eine der zentralen Figuren des frühen Christentums, Maria Magdalena. In frühen Texten ist sie Apostelin und Jesus gleichgestellt und dann im Laufe der Jahrhunderte verschiebt sich dieses Bild. Nicht zufällig und auch nicht unschuldig, so nach dem Motto, huch, da hat der Hund das Evangelium der Maria Magdalena gefressen und keiner kann das dafür, ne? So war das nicht. Im 6. Jahrhundert hat Papst Gregor I. sie öffentlich zur Sünderin erklärt. Aus einer Frau mit höchster spiritueller Autorität wurde da eine Niedrige, eine Prostituierte, eine Figur, die Schuld und Scham verkörpert, statt göttlicher Erkenntnis. Eine Frau, die erkennt, die lehrt, die trägt, die passt nicht in eine Ordnung, in der Autorität männlich definiert ist. Im Evangelium der Maria Magdalena wird Erkenntnis als etwas Unmittelbares beschrieben, nicht vermittelt, nicht kontrollierbar. Da ist sie ähnlich zu Marguerite Porrette, über die ich ja in einer anderen Folge gesprochen habe. Ja, und genau das macht ihren Text für jede machtbasierte Ordnung gefährlich. Ja, und es gibt ja keine überlieferte Debatte über diese Texte. Also, dass es da eine verfolgbare Argumentation über Wahrnehmung und Wahrheit gibt, ne? Sondern die Wahrnehmung wurde abgesprochen und mit Sünde verbunden. Und damit natürlich auch direkt implizit mit Strafe. Strafe für dieses Wissen, für diese Wahrnehmung und entsprechend auch präventiv für die Handlungen, die daraus entstehen könnten. Ja, mit dieser Verschiebung verändert sich mehr als nur eine Figur. Da entsteht ein Bild von Realität. Wer erkennt? Wer spricht? Wer hat Autorität und wer kann Autorität haben? Und mehr oder weniger implizit auch, was mit Menschen passiert, die trotz all dem ihrer ureigenen Wahrnehmung eine Stimme geben und sie in Handlung übersetzen. Wenn Wahrnehmung diese Konsequenz hat, dann lernen wir sehr früh, sie zu fürchten. Wir relativieren sie und wir sprechen sie manchmal auch gar nicht erst aus. Oder wie in meinem Fall, wir bleiben bei Gegenwehr nicht dabei. Und damit entsteht die Trennung zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir leben und was wir sind. Wir fallen aus dem intuitiven Menschsein heraus. Wenn man diese Bewegung jetzt weiterverfolgt, dann geht Geschichte auch direkt in den Körper. Das Wort Hysterie, das verwenden viele Menschen immer noch erstaunlich gedankenlos. Das hat auch in meiner ersten spirituellen Ausbildung eine große Rolle gespielt. Das war tabu, hysterisch zu sein. Und das Wort wurde offen abwertend benutzt, Frauen gegenüber, von Männern und von Frauen. Woher kommt denn der Begriff? Der kommt vom griechischen Hystera, der Gebärmutter. Und da ist es wieder, ne, das Muster, dass der weibliche Körper selbst in seiner Zyklik, in seiner Beweglichkeit, in seiner unmittelbaren Verbindung zum Leben, ne, in der Gebärmutter wächst das Leben heran, der wird nicht als Erkenntnisraum verstanden, sondern als Problem. Hysterie wurde zur Diagnose. Als Festlegung, dass das, was im weiblichen Körper hochsensibel wahrgenommen wird, nicht gültig und nicht ernst zu nehmen ist. Und da passiert ja was ganz Entscheidendes. Also nicht nur die Wahrnehmung wird in Frage gestellt, der Körper selbst wird entmächtigt. Dem Körper ist ja wirklich nicht zu vertrauen. Das heißt, das Instrument, mit dem wir Wahrnehmung überhaupt in Handlung übersetzen können, das wird instabil gemacht. Und die Energie und das Wissen, das in dem Körper liegt, das verschwindet ja nicht. Ja, sie oder es, also die Energie und das Wissen, das verschwindet nicht, das wird nur verschoben. In Betäubung, in Depression oder in Übererregung, was wir auch als Drama vielleicht kennen. Und diese Information steht dann natürlich nicht mehr als klare, handlungsfähige Wahrnehmung zur Verfügung. Und wenn das oft genug geschieht, dann entsteht etwas, was wir heute für normal halten. Menschen spüren ihre eigene Wahrnehmung oder sie wissen sie und gleichzeitig parallel vertrauen sie ihr nicht, hinterfragen sie sofort massiv. Das gilt für Männer genauso wie für Frauen. Denn wie ich in der letzten Folge beschrieben habe, definiert sich Männlichkeit im Patriarchat nicht positiv, sondern negativ, Hauptsache nicht weiblich. Niemand, wirklich niemand will als das beschrieben werden, was im Patriarchat zur Legitimation für Nicht-Ernst-Nehmen schlechthin geworden ist, hysterisch. Und ganz bestimmt möchte kein Mann so beschrieben werden. Ja, damit wird das nach und nach auch schlüssig, warum Intuition so selten sich in Handlung übersetzt. Weil genau das System, das sie tragen und umsetzen müsste, also wo sie durchlaufen können müsste, der Körper, so perfide destabilisiert wurde. Wenn ich alles bis hierhin Gedachte und Gesagte jetzt einmal zusammenziehe, dann bleibt was ganz Einfaches und eigentlich gleichzeitig sehr Anspruchsvolles. Intuitive Wahrnehmung ist nicht das Problem. Ja, das kann man wirklich in ein paar Wochen in Workshops wieder erinnern. Wir sehen, die eigentliche Frage ist ja, sind wir bereit zu tragen, was das bedeutet, bei der Wahrnehmung auch zu bleiben? Und genau daran entscheidet sich das intuitive Menschsein. Ein intuitiver Mensch ist nicht einfach jemand, die oder der so viel mehr wahrnimmt als andere. Ein intuitiver Mensch ist jemand, die sich selbst in dem Moment der Wahrnehmung beobachten und reflektieren kann. Was sehe ich? Und was in mir geht sofort dagegen? wo relativiere ich, wo ziehe ich mich zurück, wo pushe ich, wo verbiege ich und vor allem warum? Um mein Ego zu schützen oder vielleicht um meine Unversehrtheit zu schützen? Und vor allen Dingen auch die Frage, ist dieser Reflex in diesem Moment der, dem ich wirklich folgen möchte? Und letztlich, ganz wesentlich, was brauche ich, um bei meiner Wahrnehmung zu bleiben und danach zu handeln und nicht der Kränkung oder der Angst nachzugeben? Ich glaube, daraus wird auch logisch und ganz klar, ein intuitiver Mensch ist natürlich kein perfekt integrierter Mensch. Ein intuitiver Mensch ist ein Mensch auf dem Weg. Und was einen intuitiven Menschen schon ausmacht, ist die Bereitschaft, die eigene Identität immer wieder aufs Neue in Frage zu stellen. Die Bereitschaft, die immer wieder zu verlassen. Die Bereitschaft, Ego-Kränkungen auszuhalten. Und nicht zuletzt die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen für das, was im eigenen System ausgelöst wird, wenn die Seele spricht. Intuition ist nicht getrennt vom Körper, nicht getrennt von Emotionen, nicht getrennt vom Denken. Die Intuition führt das Zusammenspiel dieser Aspekte menschlichen Seins und sie braucht auch das bewusste, ungestörte Zusammenspiel dieser Aspekte, damit sie sich überhaupt ins Leben übersetzen kann. Und genau das ist der Hintergrund dafür, warum ich mein Intuitionstraining genau in dieser Tiefe und in dieser Komplexität entwickelt habe in den letzten über 20 Jahren. Das ist kein reines Wahrnehmungstraining. Intuitionstraining, so wie ich es verstehe und entwickelt habe, ist ein integrativer Ansatz, der den Menschen als Ganzes mitdenkt. Körper, Emotion, Kognition und die transzendente Fähigkeit, die wir Intuition nennen. Dieses Zusammenspiel, das ist in unserer Gesellschaft, die ja, das hatten wir eingangs angeguckt, durch Abspaltung strukturiert ist, ist einfach nicht geübt. Und für diese Übung braucht das natürlich Räume. Ich arbeite mit Frauen und ich arbeite mit Männern, ich arbeite mit Menschen. Und gleichzeitig ist klar, dass der Preis, den es kostet, bei der eigenen Wahrnehmung zu bleiben, nicht für alle gleich ist. Für Frauen ist er eben mit einer anderen Form von Angst verbunden häufig. Mit der Erfahrung, dass Wahrnehmung nicht nur in Frage gestellt wird, sondern dass daraus reale Konsequenzen entstehen können. Das sehen wir aktuell gerade überall. Das fliegt uns um die Ohren, dieses Bild. Ja, und genau deshalb, jetzt wo Frauen auch mehr die Stimmen erheben, braucht das Räume nur für Frauen. Und aus diesem Verständnis heraus öffne ich den Raum für ein Retreat exklusiv für Frauen vom 1. bis zum 8. Mai auf der Halbinsel Pelion in Griechenland. Das Retreat hat den Titel Intuitive Female Leadership oder auch Artemis Retreat. Das ist ein Raum für Frauen, die kreieren, die Verantwortung tragen, die führen und die eine Vision haben. Zukunftsfähige Führung braucht intuitive Menschen, die zum einen zerstörerische Machtstrukturen wirklich klar sichtbar machen, den Finger auf die Wunde legen und die Fähigkeit haben, eine neue, lebensdienliche Vorstellung davon zu entwickeln, wer wir Menschen als Spezies sind und welche Rolle wir in diesem größeren Zusammenhang des Lebens einnehmen und einnehmen wollen. Und das führt mich zur nächsten Frage. So, wenn wir beginnen, unsere Identität nicht mehr starr festzuhalten, wenn wir beginnen, die Schubladen, in die wir uns selber gesteckt haben, loszulassen, was bleibt denn dann eigentlich? Ja, wer sind wir, wenn wir nicht mehr das sind, was wir gelernt haben zu sein? Und was bedeutet das für alles, was wir über Identität, über Geschlecht und damit zu Ende gedacht, auch über das Göttliche gedacht haben? Darüber spreche ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mitdenken magst. Bis dahin.
Das war Intuitive Human, die Kraft menschlicher Intuition. Von und mit Alexandra Sorgenicht.